Die Eroberung der Philippinen im Jahre 1898. Gleichzeitig mit den Kriegen auf Kuba und Puerto Rico griffen die USA die geschwächte Kolonialmacht Spanien auch auf dem philippinischen Archipel an. Ganz offensichtlich konnte man bei diesem Krieg nicht von der Verteidigung der USA sprechen oder dem Anspruch auf grenznahes Gebiet. Manila, die Hauptstadt der Philippinen, liegt 13.000 Kilometer von Washington entfernt. Doch für den imperialistischen US-Präsidenten William McKinley war keine Distanz zu groß. Er schickte US-Admiral George Dewey in den Kampf, dem es in der Bucht von Manila am 1. Mai im Jahre 1898 gelang, innerhalb von 6 Stunden die gesamte spanische Pazifikflotte auszulöschen und dabei nur einen einzigen Seemann zu verlieren. Ein Anti-Imperialist in den USA kommentierte dies treffend so: Dewey hat Manila unter Verlust eines Mannes und all unserer Prinzipien eingenommen. Die philippinischen Rebellen, ähnlich wie die Rebellen auf Kuba, sahen in den USA irrtümlich zuerst Verbündete und erkannten erst spät, dass die USA gar kein Interesse daran hatten, die von Spanien eroberten Gebiete in die Freiheit zu entlassen. Im Frieden von Paris wurde die Niederlage von Spanien am 10. Dezember im Jahre 1898 besiegelt. Weder die Rebellen aus Kuba noch die Rebellen aus den Philippinen durften an den Friedensverhandlungen teilnehmen, wodurch deutlich wurde, dass es nie um ihre Freiheit oder Meinung gegangen war. Spanien musste Kuba und die Philippinen an die USA abtreten, dazu noch die Inseln Puerto Rico in der Karibik und die Insel Guam im Pazifik, beides ehemalige spanische Kolonien. Für den Gebietsverlust erhielt Spanien von den USA 20 Millionen US-Dollar. Die Insel Guam ist auch heute noch eine Kolonie der USA. Die Einwohner von Guam sind Bürger zweiter Klasse und dürfen nicht an US-Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Ihr Abgesandter im Repräsentantenhaus hat keine Stimme. Das US-Militär hat die Insel in Besitz genommen und betreibt auf Guam ohne Rücksicht auf die Ureinwohner oder die Umwelt die Anderson Air Force Base der US-Luftwaffe. Während der Krieg mit Kuba und den Philippinen andauerte, wurde in Boston am 15. Juli im Jahre 1898 die American Anti-Imperialist League gegründet, zu deren Mitgliedern auch der bekannte US-Schriftsteller Mark Twain gehörte. Diese kritisierte den Krieg gegen die Philippinen scharf. Nicht einer von 500 Amerikanern wusste vor wenigen Monaten, was oder wo die Philippinen sind, protestierte Henry van Dyck, ein Mitglied der Anti-Imperialist League. Wie können wir die Prinzipien, für die unsere Väter kämpften und starben, einfach aufgeben? Die Friedensaktivisten erinnerten daran, dass in der US-Unabhängigkeitserklärung betont werde, dass Regierungen ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten, aber genau dieses Prinzip werde nun von den USA auf Kuba, Puerto Rico, Guam und den Philippinen verletzt. Wenn der Imperialismus durch die Türe reinkommt, fliegt die Demokratie aus dem Fenster, warnte van Dyck. Eine imperialistische Demokratie ist ein unmögliches Hybrid, wie atheistische Religion oder weißes Schwarz. Trotz ihrer Proteste hatte die Friedensbewegung auf den Kriegsverlauf keinerlei Einfluss. Die wirtschaftlichen Interessen waren stärker und die US-Investoren hatten kein Interesse, ihre philippinische Kolonie aufzugeben. Auf der Insel Mindanao wurden Ananasplantagen und andere große Monokulturen amerikanischer Konzerne angelegt. Doch die Filipinos wollten sich nicht unterwerfen und rebellierten unter ihrem Anführer Emilio Aguinaldo im Februar 1899. Präsident McKinley befahl der US-Armee, den Aufstand niederzuschlagen und die Filipinos zum christlichen Glauben zu bekehren. Die sogenannten unveräußerlichen Rechte, die in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 dargelegt worden waren, darunter das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit, galten für die Filipinos nicht. Die weißen US-Amerikaner waren der Ansicht, die Filipinos seien minderwertige Menschen. William Taft, Generalgouverneur der Philippinen, bezeichnete die Aufständischen als, Zitat, unsere kleinen braunen Brüder, Zitat Ende. Mehr als 70.000 US-Soldaten landeten auf den Philippinen und gingen rücksichtslos gegen die einheimische Bevölkerung vor, weil sie diese nicht als Mitglieder der Menschheitsfamilie betrachteten, sondern wahlweise als unterentwickelte Menschen oder Hunde. Jeder von uns wollte Nigger killen, schrieb ein US-Soldat nach Hause. Auf Menschen schießen ist um Welten besser als Kaninchenjagd. Der äußerst brutale philippinisch-amerikanische Krieg dauerte von 1899 bis 1902 und endete mit der Niederschlagung der philippinischen Unabhängigkeitsbewegung. Mehr als 20.000 philippinische Rebellen und 4.000 US-Soldaten wurden getötet, zudem verloren 200.000 philippinische Zivilisten ihr Leben, viele von ihnen durch Cholera. Die Zeitungsleser in den USA erfuhren nur wenig über die Gräueltaten der US-Armee auf den Philippinen. Im November 1901 berichtete der Philadelphia Ledger so über den Krieg. Der gegenwärtige Krieg ist keine blutlose Opern-Inszenierung. Unsere Männer sind unbarmherzig. Sie haben Männer, Frauen, Kinder, Gefangene, aktive Aufwiegler und verdächtige Leute ab 10 Jahren aufwärts getötet. Der Hintergrund war der Gedanke, dass Filipinos kaum besser wären als Hunde. Unsere Soldaten haben Salzwasser in Männer gepumpt, um sie zum Reden zu bringen. Sie haben Leute gefangen, die sich mit den Händen über den Köpfen friedlich ergeben haben, um sie dann eine Stunde später, ohne auch nur den geringsten Beweis zu haben, dass sie Aufwiegler wären, auf Brücken zu erschießen und sie sodann in das Wasser zu werfen, um diejenigen, die sie finden, abzuschrecken. William Bryan, der für Nebraska im US-Repräsentantenhaus saß und später unter Präsident Woodrow Wilson als Außenminister diente, lehnte die brutale Eroberung der Philippinen strikt ab. Wenn wir eine imperiale Politik verfolgen, dann müssen wir notwendigerweise eine große Armee haben, erklärte Bryan. Vor dem Krieg mit Spanien hatten die USA eine Armee mit nur 25.000 Soldaten, doch Präsident McKinley hatte die US-Armee auf 100.000 Soldaten vergrößert. Die Geisteshaltung, welche die gewaltsame Annexion der Inselgruppe der Philippinen rechtfertigt, wird auch die Eroberung von anderen Inseln und die Unterwerfung anderer Völker gutheißen, prophezeite Bryan treffend. Mit solchen Eroberungszügen können wir erwarten, dass unser Militärkomplex anwachsen wird. Dies aber werde den Charakter der USA grundsätzlich verändern. Jene, die wollen, dass unsere Nation eine Karriere als Imperium macht, sollten nicht nur die Wirkung des Imperialismus auf die Filipinos bedenken, sondern auch die Wirkung auf unsere eigene Nation berücksichtigen. Wir können das Prinzip einer unabhängigen Regierung nicht auf den Philippinen leugnen, ohne es dadurch hier bei uns zu schwächen, warnte Bryan weise, aber seine Warnung wurde ignoriert. Mit der Eroberung von Kuba, Puerto Rico, den Philippinen, Guam und Hawaii wurden die USA eine Kolonialmacht. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität wurde Präsident McKinley am 6. September 1901 von einem Anarchisten angeschossen, der als Grund für das Attentat die US-Gräueltaten auf den Philippinen nannte. Der Präsident erlag wenige Tage später seinen Verletzungen, der Attentäter wurde auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Doch der imperiale Kurs der USA wurde durch den Präsidentenmord nicht verändert. Mit Vizepräsident Theodore Roosevelt übernahm ein noch radikalerer Imperialist das Ruder und führte McKinleys expansionistische Politik fort. Wir werden unseren Teil in der Mission unserer von Gott geschützten Rasse bei der Zivilisierung der Erde beitragen, so der republikanische Senator Albert Beveridge aus Indiana. Wo werden wir die Abnehmer unserer Produkte finden? Die Philippinen geben uns einen Stützpunkt am Tor zum Osten. Die Warnung von Generalmajor Smedley Butler. Unter den Soldaten, die von den USA auf die Philippinen geschickt wurden, war auch Smedley Butler. Er hatte schon im Alter von 17 Jahren die Schule verlassen, um der Marineinfanterie beizutreten. Zuerst kämpfte Soldat Butler auf Kuba und wurde danach im Jahre 1899 im Alter von 18 Jahren als Offizier auf die Philippinen geschickt. In seinem ersten Kampfeinsatz führte er dort 300 US-Soldaten, um die Aufständischen niederzuschlagen. Später kämpfte er für die USA in China, Mexiko, Haiti und anderen Ländern und erhielt im Lauf seiner Militärkarriere zweimal die Ehrenmedaille, die höchste militärische Auszeichnung, welche die amerikanische Regierung verleihen kann. Im Rang eines Generalmajors quittierte Butler im Jahre 1931 seinen Dienst bei den Marines. Im Ruhestand publizierte Butler 1935 ein bemerkenswertes Buch, in dem er offen erklärte, dass Krieg ein, Zitat, organisiertes Verbrechen, Zitat Ende, ist und dass die Kriege der USA immer den US-Wirtschaftsinteressen und den Superreichen gedient haben. Generalmajor Butler ist ein Insider, er ist ein Whistleblower und auch wenn seine Analyse schon mehr als 80 Jahre alt ist, hat sich daran bis heute nichts geändert. Krieg ist nichts als ein schmutziges Geschäft, warnte Butler. Ein schmutziges Geschäft lässt sich, glaube ich, als etwas beschreiben, das nicht das ist, wofür es die Mehrheit der Bevölkerung hält. Nur eine kleine Gruppe Eingeweihter weiß, worum es sich handelt. Es wird betrieben zum Nutzen ganz weniger auf Kosten der Massen. Einige wenige verdienen mit Kriegen sehr viel Geld. Die Investoren in den USA wollen immer Profite erzielen, Gier treibt sie an, das wusste Butler. Der Haken an Amerika besteht darin, dass wenn der Dollar hierzulande nur 6% verdient, er unruhig wird und nach Übersee geht, um 100% zu kriegen. Anschließend folgt die Flagge dem Dollar und die Soldaten folgen der Flagge, so Butler. Kriege werden geführt, um Investitionen zu schützen und möglichst hohe Renditen zu realisieren. Kriege dienen dazu, die Gier einer kleinen Gruppe zu befriedigen. Die Soldaten selbst bezahlen oft mit ihrem Leben für den Krieg oder sind traumatisiert, nachdem sie andere Menschen getötet haben. Ich würde nie wieder in den Krieg ziehen, um irgendwelche lausigen Investitionen von Bankern zu schützen, erklärte der pensionierte Offizier Butler. Es gibt keinen Trick im Arsenal schmutziger Geschäftsmacherei, den die militärische Bande nicht auf Lager hat. Sie hat ihre Spitzel, die auf die Feinde hinweisen, sie hat ihre Muskelmänner zur Vernichtung der Feinde, sie hat ihre Planer, welche die Kriegsvorbereitungen treffen, und einen Big Boss, den supernationalistischen Kapitalismus. Es mag merkwürdig anmuten, dass ausgerechnet ich als Angehöriger des Militärs einen solchen Vergleich wage, aber die Wahrhaftigkeit zwingt mich dazu. Ich habe 33 Jahre und 4 Monate als Mitglied der beweglichsten Militärmacht dieses Landes, der Marineinfanterie, im aktiven Dienst verbracht. Ich habe in allen Rängen gedient, vom Leutnant bis zum Generalmajor. Und währenddessen verbrachte ich den Großteil meiner Zeit als erstklassiger Muskelprotz für das Big Business, für die Wall Street und die Banker. Kurzum, ich war ein Gauner, ein Gangster für den Kapitalismus. Damals ahnte ich, dass ich nichts weiter als ein Teil des schmutzigen Geschäfts war. Jetzt weiß ich es. Es ist nicht so, dass jeder Soldat weltweit die Überzeugung hat, dass er dem Geldadel dient. Viele Offiziere lassen sich durch schöne Worte wie Nation, Freiheit oder Demokratie täuschen. Sie fragen sich zu selten, wer ein Interesse am Krieg hat, für den sie kämpfen. So erging es auch Smedley Butler. Wie alle Angehörigen des Militärdienstes machte ich mir niemals eigene Gedanken, bis ich den Dienst quittierte, erinnert sich Butler. Meine geistigen Fähigkeiten verblieben im Zustand des Scheintodes, während ich die Befehle der Vorgesetzten befolgte. Das ist typisch für jedermann im Militärdienst. Nicht nur die Auftraggeber, also der von Gier befallene Geldadel, sondern auch die Soldaten und Offiziere müssen in ihrem Handeln ohne Gewissen und Bewusstsein sein. Denn sobald sie ihr Gewissen entdecken, aufwachen und Mitgefühl für fremde Menschen und Kulturen entwickeln und diese als Mitglieder der Menschheitsfamilie erkennen, sind sie für Strukturen, die blinden Gehorsam und das Töten von Mitmenschen einfordern, verloren. Mitunter wird in Europa die berechtigte Kritik an den Kriegen der USA mit dem Schlagwort Anti-Amerikanismus abgetan. Doch dieser Begriff ist unpräzise und sollte vermieden werden. Denn Amerika ist ein Doppelkontinent, der aus Nordamerika und Südamerika besteht. Wenn die USA Krieg gegen Nicaragua führen, ist das ein inneramerikanischer Konflikt. Der Begriff Anti-Amerikanismus kann einen solchen Konflikt nicht erfassen, weil sowohl die USA wie auch Nicaragua zu Amerika gehören. US-Offiziere wie General Butler wissen, dass der US-Imperialismus in Lateinamerika rücksichtslos wütete. Von 1909 bis 1912 war ich an der Säuberung Nicaraguas für das internationale Bankhaus Brown Brothers beteiligt, erinnert sich Butler. 1916 habe ich den amerikanischen Zuckerbaronen die Dominikanische Republik serviert. In China half ich, dafür zu sorgen, dass Standard Oil ungestört seinen Geschäften nachgehen konnte. In diesen Jahren hatte ich, wie die Jungs in den Hinterzimmern sagen würden, eine prächtige Gangsterbande am Laufen. Wenn ich so zurückblicke, glaube ich, dass ich Al Capone ein paar Tipps hätte geben können. Er schafft es gerade einmal, mit seiner Bande in 3 Bezirken zu operieren. Ich operierte auf 3 Kontinenten. Um den Kriegen ein Ende zu setzen, schlug Smedley Butler vor, ein Gesetz zu erlassen, das festlegt, dass sich die US-Marine nur maximal 320 Kilometer von der US-Küste entfernen darf und ausschließlich der Verteidigung des Landes zu dienen hat. Zudem solle in den USA vor jedem Krieg eine Abstimmung durchgeführt werden. An dieser Abstimmung, so der kluge Vorschlag, dürften weder der Präsident noch die Senatoren und Abgeordneten und auch nicht die älteren und oft schon gebrechlichen Vorsitzenden der Banken und die Besitzer der großen Rüstungskonzerne teilnehmen und auch nicht die Journalisten, die alle nie selbst in den Krieg ziehen. Nur jene sollten über Kriege abstimmen, forderte Butler, Zitat, welche einberufen werden und im Namen ihres Landes ihr Leben riskieren. Sie sollten das Privileg haben, abzustimmen und zu entscheiden, ob die Nation in den Krieg ziehen soll oder nicht. Zitat Ende. Dann, so die plausible Prognose von Butler, würden die Kriege schnell enden. Sein kluger und weiser Vorschlag wurde jedoch nicht umgesetzt.